Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit vergangenen Sonntag in Syrien das Regime von Bashar al-Assad gestürzt worden ist, hört man aus Österreichs Innenpolitik vor allem eins: Asylstopp und Abschiebung.
Ich bin zunächst dem Bundeskanzler Karl Nehammer sehr, sehr dankbar, dass er als erster Regierungschef in ganz Europa hier das Asylverfahren für Österreich gestoppt hat. Daher ist es jetzt an der Zeit, ein geordnetes Rückführungs- und Abschiebeprogramm vorzubereiten, damit das auch passiert.
Dabei sind sich Expertinnen und Experten einig. Syrien ist nach wie vor kein sicheres Land. Wir sprechen heute darüber, was der Machtwechsel in Syrien für Flüchtlinge in Österreich wirklich bedeutet. Irene Brickner aus der Standard Chronik und Innenpolitik Redaktion, fangen wir vielleicht einmal mit einem Überblick an. Wie viele Syrerinnen und Syrer leben denn überhaupt in Österreich?
Es sind so 110.000, 120.000 Personen. Das ist die größte Flüchtlingsgruppe in Österreich derzeit. Seit 2015 sind das sehr viel mehr Personen geworden. Davon sind so 85.000, 90.000 Leute, die Asyl haben, also die schon durchs Asylverfahren durch sind und Asyl bekommen haben. Rund so 20.000, 25.000 haben subsidiären Schutz bekommen. Das ist, wenn man keine Asylgründe hat, aber wenn man für den Fall der Rückkehr an Leib und Leben bedroht wäre, dann kann man nicht abgeschoben werden. Das ist subsidiärer Schutz. Mhm. Das ist eine EU-weit geregelte Sache. Es sind derzeit auch 7.300 Verfahren in erster Instanz offen. Das heißt, die stehen noch vor der Entscheidung. Und auch unter diesen 7.300 Verfahren sind auch viele Fälle von Familiennachzug.
Viele von diesen Menschen haben den Sturz des Assad-Regimes in Syrien mit Freude aufgenommen. Es wurde da auch in der Wiener Innenstadt gefeiert. Aber es gab auch sehr viel Unsicherheit oder gibt es nach wie vor, was denn das jetzt für die Personen selbst bedeutet. Da hat sich Innenminister Gerhard Kahner von der ÖVP auch ziemlich schnell Anfang der Woche zu Wort gemeldet. Kannst du noch mal zusammenfassen, was hat er denn dazu gesagt?
Okay, also er hat zwei Dinge gesagt. Erstens hat er den Stopp der laufenden Asylverfahren von Syrerinnen und Syrern verkündet, also von diesen 7.300 Asylverfahren. Damit war Österreich das erste Land, das diesen Stopp gemacht hat. Nachher ist Deutschland, hat das auch getan und auch eine Reihe anderer EU-Staaten und auch Großbritannien haben das mittlerweile getan. Der hat zweitens angekündigt, dass Rückführungen und Abschiebungen von Syrern und Syrerinnen jetzt schon vorbereitet werden sollen. Und wir haben dann nachgefragt im Innenministerium, was das heißt. Und da wurde gesagt, dass die Sektion 5, das ist die Sektion Migration und Internationales, bei der auch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl resortiert. Das ist diese erste Instanz im Asylverfahren, also wo diese 7.300 Fälle resortieren, dass die jetzt beauftragt werden, dass sie da einen Plan machen, entsprechend den Regeln des Asylgesetzes. Und nachdem es da dann schon einige Kritik auf diese Ankündigung gab, hat er im Nationalrat dann eher so den Schwerpunkt auf die Unterstützung freiwilliger Rückkehr gelegt, aber trotzdem die Sache mit der Abschiebung und so weiter wiederholt.
Das klingt fast so, als wäre in Syrien jetzt wieder alles gut und alle könnten zurück nach Hause kehren. Wie schaut es denn da tatsächlich aus? Was waren da denn eigentlich bisher jetzt wirklich die Gründe, warum Syrerinnen und Syrer Asyl bekommen haben und was hat sich an denen jetzt geändert?
Also mal, um gleich mal zu sagen als Spoiler, also es ist auf keinen Fall Eitelwonne Waschdruck in Syrien ausgebrochen, das ist einmal klar. Und ja, das zeigt sich auch an den Gründen, warum die Leute Asyl bekommen haben. Also die allermeisten sind vor dem Regime von Bashar al-Assad geflohen, entweder weil sie in der Opposition waren zu ihm oder auch, weil sie in seine Armee hätten einberufen werden sollen. Und diese Armee, die ist ja wegen massivster Menschenrechtsverletzungen schon seit Jahrzehnten bekannt. Also die haben ja auch Giftgas auf die eigene Bevölkerung geworfen und so weiter. Okay, und dazu kommen dann auch noch Angehörige von den sehr, sehr zahlreichen Minderheiten, die es in Syrien gibt und die verfolgt wurden und hoffentlich nicht mehr aber werden. Zum Beispiel Christen, also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Gruppen. Und ja, das hat sich jetzt natürlich geändert, also zumindest für die Personen, die vor Assad oder vor der Einberufung in die Armee geflohen sind, weil der Assad und sein Regime sind jetzt Geschichte und auch seine Armee soll aufgelöst werden, wie der siegreiche Rebellenführer Al-Gulani angekündigt hat. Und wenn ein solcher Asylgrund entfällt, dann müssen die Verfahren neu eingeschätzt werden.
Du hast schon gesagt, es gilt jetzt erst einmal ein Asylstopp. Das gilt für diese etwas mehr als 7000 Verfahren, die noch offen sind. Was heißt das jetzt für diese Personen?
Das bedeutet also, dass diese Verfahren einmal auf Eis gelegt werden. Das heißt, so wie diese Personen jetzt leben, zum Beispiel in der Grundversorgung, da ändert sich jetzt überhaupt nichts. Und irgendwann einmal wird sich ja sozusagen der Staub etwas gelegt haben in Syrien und dann wird man eine neue Einschätzung der Lage treffen können. Und dann wird es auch entsprechende Länderberichte geben, weil ja Asylverfahren auch entsprechend von Länderberichten, die das österreichische Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, aber auch das Außenministerium und andere Ministerien und Stellen in der EU anfertigen, auf deren Basis werden solche Verfahren neben den individuellen Gründen gemacht. Das kann aber meiner Ansicht nach sicher Monate dauern, bevor man neue solche Berichte hat. Also zum Beispiel, wie die Taliban in Afghanistan wieder die Macht an sich gerissen haben, war das so, dass es hat nicht ganz so lang gedauert, weil ja die Situation völlig klar war. Aber die Taliban sind jetzt wieder an der Macht mit all den Dingen, die sie anrichten. Ich nehme an, das wird in Syrien weit länger dauern, weil ja sehr, sehr viele Player da beteiligt sind.
Okay, das heißt, es bedeutet jetzt vor allem erst einmal abwarten.
Genau.
Mehr weiß man da jetzt noch gar nicht. Du hast auch schon den Familiennachzug angesprochen. Auch der ist unterbrochen oder gestoppt. Vielleicht kannst du da noch mal kurz erklären, was ist das und was heißt das jetzt?
Naja, diese Verfahren werden deshalb auch gestoppt, weil das ja einfach Asylverfahren als solche sind. Das Ganze funktioniert ja so, eine Person aus der Familie hat hier Asyl bekommen und kann die engsten Angehörigen nachholen. In den ersten 3 Monaten nach der Asylzuerkennung kann das passieren. Wenn jemand einen subsidiären Schutz bekommen hat, muss er oder sie 3 Jahre warten, um einen solchen Antrag zu stellen. Dann bekommen diese Personen, wenn es gut funktioniert, die nachgeholt werden sollen, eine positive Prognose, können einreisen und müssen dann hier ein ganz normales Asylverfahren machen, das zwar dann allermeistens positiv ausgeht, aber es ist ein Asylverfahren und deshalb wird es genauso auf Eis gelegt wie die anderen Asylverfahren.
Verstehe. Dann kommen wir zu jenen Personen, die schon einen positiven Bescheid haben und in Österreich leben. Da gibt es ja diese 5-Jahres-Grenze. Was bedeutet denn die?
Das bedeutet, dass Personen, die länger als 5 Jahre sich schon in Österreich oder in einem anderen europäischen Land befinden, schon eine Aufenthaltsverfestigung haben. Und da gibt es eine Reihe von höchstgerichtlichen Entscheiden, dass die nicht so einfach wieder weggeschickt werden können. Und daher ist es auch so im Asylgesetz, dass wenn jemand länger als 5 Jahre schon Asyl hat, dass mit ihm anders umgegangen wird in einem solchen Fall wie jetzt im Fall von Syrien, als jemand, der noch nicht 5 Jahre lang Asyl hat.
Dann schauen wir uns gleich diese 2 Varianten an. Fangen wir an mit, jemand hat noch keine 5 Jahre Asyl. Was kann da jetzt passieren?
Erst einmal haben wir jetzt die Asylverfahren, die gestoppt sind. Mhm. In weiterer Folge, irgendwann einmal, kann man dann diese Verfahren auch wieder aufrollen, indem man ein Asylaberkennungsverfahren startet. Ich würde aber davon ausgehen, dass das noch eine gewisse Zeit dauern wird, weil man eben auch dafür diese Einschätzung braucht, wie die Lage einzuschätzen ist. Denn jetzt, ich meine, auf welcher Basis sollten da entschieden werden? Das ist eine Behörde, das BFA, und es sind Gerichte, die das entscheiden in der Berufung und die brauchen eine Grundlage. Aber es ist möglich, dass ein solcher Asylstatus aberkannt wird, wenn jemand weniger als 5 Jahre hier ist.
Und da wird dann einfach wie beim normalen Asylverfahren nochmal geprüft?
Das ist ein rechtsstaatliches Verfahren, das genauso abläuft wie ein Asylverfahren mit allen Berufungsmöglichkeiten und so weiter. Ja, also um das verständlich zu machen, in all diesen Verfahren werden 3 Dinge geprüft. Das erste ist, hat die Person Asyl laut Genfer Flüchtlingskonvention oder nicht? Wenn das nicht der Fall ist, ist die Frage, bekommt die Person subsidiären Schutz, also ist nicht abschiebbar und hat eine andere Art von Aufenthaltsbewilligung. Und wenn das auch nicht ist, dann ist das dritte, dass man die Bleibegründe, also die Verfestigung im Land, sich anschauen muss. Und das sind dann halt so Dinge wie, sind die Kinder in der Schule, gibt es einen Job, auch die Deutschkenntnisse und so weiter. Das heißt, all diese 3 Dinge werden auch bei den Asylaberkennungsverfahren genau angeschaut.
Gerade dieser letzte Punkt, den du jetzt angesprochen hast, der trifft wahrscheinlich auf viele zu, die eben schon länger als 5 Jahre hier in Österreich sind. Da gibt es Leute, die haben sogar schon die Staatsbürgerschaft oder stehen kurz davor. Müssen die jetzt auch noch befürchten, dass sich für sie etwas ändern kann?
Nein, also die müssen nur dann etwas befürchten, wenn sie entweder als Asylberechtigte straffällig werden. Dann kann ein solcher Antrag gestellt werden, also auf Asylaberkennung, auch wenn jemand länger als 5 Jahre hier ist. Oder aber, wenn jemand schon die Staatsbürgerschaft hat, dann muss er wirklich schwerste Straffälligkeit an den Tag gelegt haben. Was habe ich mir da ausgehoben? Also das ist wegen terroristischer Straftaten, wegen aktiver Teilnahme an Kampfhandlungen im Ausland oder bei freiwilligem Eintritt in den Militärdienst eines fremden Staates.
Diese Kriminalität, die hat auch Innenminister Kahner angesprochen, dass das ein Ausreisegrund jetzt sein kann. Er hat aber auch gesagt, dass es Menschen betrifft, die unsere Kultur nicht anerkennen. Was meint er damit und wie soll das geprüft werden?
Der Herr Innenminister hat überhaupt genau die Begriffe verwendet und sich der Diktion sozusagen bedient, die die Diskussion in Österreich so wahnsinnig mühsam machen. Natürlich kommt nirgendwo im Asylgesetz vor, dass die Kultur als solche anerkannt werden muss. Aber es wird natürlich überlegt, wie verfestigt ist der Aufenthalt einer Person. Und wenn jemand, was weiß ich zum Beispiel, eine Person sich quer durch weigert, einer Frau die Hand zu geben oder was weiß ich auch sagt, will nicht arbeiten und so weiter, dann wird er sich nicht sehr aufenthaltsverfestigen. Also ich kann das nur so verstehen. Anders kann ich es nicht verstehen.
Was sagen denn eigentlich die anderen Parteien zu dieser Lage?
Na gut, da gibt es eine gewisse Bandbreite. Ich meine, wenn man mal anfängt bei denen, die also nicht die FPÖ sind, dann kann man sagen, dass die SPÖ gemeint hat, also es gibt noch eine unklare Lage in Syrien und deswegen sei sie für einen pragmatischen Zugang zu Rückführungen. Und da sind eben all diese Argumente, über die wir jetzt schon gesprochen haben, sind da auch zu berücksichtigen. Die Grünen und die Neos, die haben die Relevanz von Integrationsbemühungen für die, die in Österreich sind und bleiben dürfen, in den Mittelpunkt gestellt und eben dafür plädiert, dass man die demokratischen Kräfte in Syrien stärkt, um das Land zu stabilisieren, weil man vorher nicht wirklich einschätzen kann, was eben dort ist. Die FPÖ hingegen, die hat sich da voll draufgesetzt auf das, was der Innenminister Kahner gesagt hat und hat das natürlich auch jetzt noch weitergezogen. Es gibt ja in diesen Fragen immer so eine Konkurrenz zwischen der ÖVP, die da versucht, die FPÖ irgendwie da in Schach zu halten und zu schauen, dass sie nicht so viele Wähler und Wählerinnen dorthin verliert. Und die FPÖ, die sagt, die ÖVP, die redet nur und wir machen wirklich was. Aber das sind halt eben Ankündigungen, so wie die vom Linzer FPÖ-Bürgermeisterkandidaten Michael Ramel, der schon vorgeschlagen hat, den Flughafen von Hörsching als österreichische Rückführungsdrehscheibe zu etablieren. Da steht also, er träume laut der Kronenzeitung von einem Abschiebe-Airport Linz mit einem eigens dafür vorgesehenen Terminal. Dazu kann man noch sagen, es gibt einen solchen Terminal im Windschwächer, da werden auch die meisten Abschiebungen gemacht. Also ich weiß nicht, warum in Linz. Und außerdem, ja, ist ja die Frage, ob das realistisch ist. Ich glaube eher nicht.
Was sagen denn eigentlich Expertinnen und Experten zur Lage in Syrien erst einmal und auch zu diesen Forderungen in der Politik?
Also es ist quer durch. Es ist so, dass Fachleute sagen, wartet einmal ab und schon auch ein großes Risiko sehen, dass sich die Situation dort wieder sehr verschärft und zwar in zwei Richtungen. Entweder, dass eben dieser Al-Golani, der eigentlich ein Fundamentalist ist, doch ein fundamentalistisches Regime aufbaut, obwohl er in den letzten Tagen ein paar Ankündigungen von sich gegeben hat, die ein bisschen in eine andere Richtung weisen, aber ja, das ist die eine Möglichkeit. Oder aber, dass es doch zu Streitigkeiten und weiteren Konflikten kommt. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Die Lage der Kurden zum Beispiel, dass da wieder kriegerische Auseinandersetzungen sind. Ja, also auch unter verschiedenen fundamentalistischen Gruppen. Das kommt im Großen und Ganzen von der Seite der Experten, also der außenpolitischen Experten.
Wer sich noch näher mit diesen unterschiedlichen Gruppen beschäftigen möchte, die in Syrien existieren, wir haben schon 2 Folgen in den letzten 2 Wochen aufgenommen. Ich verlinke die auch in den Shownotes, da wird das auch alles nochmal gut erklärt. Irene, wenn jetzt unser Asylgesetz, so wie du das vorhin gut aufgeschlüsselt hast, eigentlich sehr klar geregelt ist und Migrationsexpertinnen auch sagen, Syrien ist jetzt erstmal noch nicht sicher, man muss abwarten, wie sich das dort entwickelt. Da jetzt auf Abschiebung zu trommeln, das klingt für mich jetzt nicht besonders sinnvoll. Warum machen vor allem ÖVP und FPÖ das?
Na, weil sie damit die Stimmung aufnehmen, die in der österreichischen Bevölkerung herrscht. Es ist so, dass wahrscheinlich die meisten, also eine Mehrheit in Österreich, sehr, sehr skeptisch gegenüber den Flüchtlingen in dem Land ist, was sicher auch Gründe hat, nämlich auch damit zusammenhängt, dass Österreich und Deutschland die beiden Länder sind, die am meisten Flüchtlinge aufgenommen haben in den letzten sogar 10 Jahren. Und es ist halt schon seit langem so ein politisches Spiel zwischen der FPÖ und der ÖVP auf der Ebene, und ich sage es jetzt bewusst, besonders grauslich zu sein. Denn was mich an dieser ganzen Art und Weise darüber zu reden und 3 Tage nach dem Umsturz über Rückführungen und Abschiebungen zu reden, was mich da irgendwie schon ziemlich erbost hat, ist, ich meine, das ist völlig ohne jede Empathie. Ja, es ist absolut so, das Gegenteil von dem, was 2015 es geheißen hat, wir schauen, dass wir mit den Leuten umgehen können, es wird klappen oder so. Ich meine, das wird ja auch der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin sogar total vorgeworfen. Aber auch, wenn man jetzt nicht auf diese Ebene geht, das ist ein jahrzehntelanges Terrorregime, kann man sagen, das da aufgebaut war. Wenn man sich anschaut, was es jetzt für Bilder gibt aus diesen Geheimgefängnissen, wo die Leute befreit werden, wo da kleine Kinder gezeugt worden sind nach Vergewaltigungen und die haben die ersten Jahre ihres Lebens im Dunkeln verbracht, ein Gefängnis mit 34 Stockwerken in den Boden hineingebaut, wo Leute drinnen sind, die wahrscheinlich nie wieder zu Sinnen kommen werden. Ich habe jetzt gerade mit einer Kollegin gesprochen, die eine Geschichte schreibt für das Wochenende im Standard, wo die gesagt hat, es sind wahrscheinlich 100.000 Leute in diesen Gefängnissen gestorben. Ja, und angesichts dessen, des Endes von diesem Regime, das Erste, was man sagt, ist, die Leute sollen dort wieder dorthin zurück, weil jetzt zumindest das Allerärgste vorbei ist. Ich finde, das ist eigentlich eine Stadt des Österreichs nicht würdig.
Irina, dann lass uns noch zumindest hier im Podcast ein wenig Empathie aufbringen. Was würdest du denn jenen raten, die entweder selbst aus Syrien kommen und in Österreich leben oder vielleicht auch Bekannte haben aus Syrien?
Das kann ich ganz schwer machen, weil ich überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise betroffen bin, aber rein vom Politischen her würde ich sagen, schon abwarten. Aber es ist so, dass ich glaube, schon sehr, sehr viele Leute zurück wollen. Vielleicht auch deshalb, weil jemand wieder aufgetaucht ist aus der Verwandtschaft oder einfach, weil sie ihre Familie wieder treffen wollen. Und ich denke mir, auch da wird man schauen müssen, es gibt ja auch Rückführungsunterstützung über die Grundversorgungsagentur BBU, dass man diesen Leuten auch richtig rät. Also auch sich genau dann anschaut, wie ist die Lage vor Ort. Wobei ich da geredet habe mit einem der dortigen Experten und die haben gesagt, eigentlich sind dann immer die Menschen selber am besten informiert, wie es in ihrem Ort und so weiter sich tatsächlich abspielt. Aber ich meine, es ist schon sehr lang her, wie das Schah-Regime im Iran zusammengebrochen ist. Damals gab es noch eine sehr starke Linke und da sind unendlich viele Linke und Demokraten und Frauen sind dorthin zurückgekehrt und wollten mitmachen bei der Revolution und die sind fast alle umgekommen, weil sich eben dort der Fundamentalismus, also eine andere Art von islamischem Fundamentalismus, aber dennoch durchgesetzt hat. In dem Sinne würde ich eher sagen, zuwarten.
Wie sich die Lage in Syrien weiterentwickelt, das werden wir in den nächsten Wochen und wahrscheinlich Monaten beobachten und laufend darüber berichten. Vielen Dank dir, Irina Brückner, für diese wichtige Einschätzung.
Danke auch.
Wir machen gleich noch weiter mit der Meldungsübersicht. Wenn Sie die Standard-Podcasts vielleicht unterstützen möchten, dann geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo oder als Standard-Supporter oder Supporterin. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Im Ukraine-Krieg hat Russland laut ukrainischen Angaben am Freitag einen Großangriff auf Energieanlagen der Ukraine gestartet. Im ganzen Land gab es Luftalarm, die Stromversorgung ist stark eingeschränkt. Schon in der Nacht hatte Russland die Ukraine nach einigen Tagen Pausen wieder mit einer großen Zahl von Drohnen angegriffen. Unterstützung bekommt die Ukraine weiterhin aus den USA. Der noch amtierende Präsident Joe Biden hat Militärhilfe im Wert von weiteren 500 Millionen Dollar freigegeben. Erst vor wenigen Tagen hatten die USA ein Paket im Wert von rund 988 Millionen Dollar bekannt gegeben. Zweitens, der insolvente Motorradhersteller KTM zahlt nun doch keine Dezembergehälter aus. MitarbeiterInnen hatten bereits kein Novembergehalt und auch kein Weihnachtsgeld bekommen. Die Dezemberlöhne wollte das Unternehmen ursprünglich aber vor Weihnachten auszahlen. Eine Stellungnahme von KTM gibt es dazu noch nicht. Die Arbeiterkammer wolle sich weiter für die Bezahlung der ArbeitnehmerInnen einsetzen, heißt es. Und drittens, gute Nachrichten für alle Pendlerinnen und Pendler, die mit dem Zug auf der Weststrecke unterwegs sind. Ab dem 15. Dezember, also ab Sonntag, sind dort auch wieder Railjets unterwegs und auch der Tunnel Atzenbruck wird wieder in Betrieb genommen. Die Strecke war aufgrund des Jahrhunderthochwassers 3 Monate lang stark eingeschränkt gewesen. Unter anderem mussten 16 Kilometer Kabel und 60 Kilometer Lichtwellenleiterfasern neu verlegt werden. Weil nicht alle Ersatzteile so schnell lieferbar waren, gibt es laut ÖBB auch einige provisorische Lösungen. Deshalb wird es im Frühjahr noch einmal eine knapp 4 Wochen lange Unterbrechung der Strecke geben, wo die Arbeiten dann final abgeschlossen werden sollen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie auf der standard.at. Und wenn Sie jetzt noch einen weiteren Podcast hören wollen, dann gibt es heute auch eine neue Folge Edition Zukunft. Und diesmal geht es darin um illegale Kältemittel für Klimaanlagen, die man ganz einfach im Netz erstehen kann, die für den Klimaschutz aber alles andere als förderlich sind. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der standard.at. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung oder auch einen netten Kommentar. Und wenn Sie uns direkt etwas mitteilen möchten, dann können Sie uns auch gerne eine Nachricht schreiben an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.